Es gibt so viele Faktoren, die auf Gewicht einwirken. Und dazu gehören auch genetische Faktoren. Dazu gehören bestimmte Krankheitsbilder, die sich auf das Gewicht auswirken. Ein menschenwürdiger Umgang ist kein Privileg. Das ist das absolute Minimum.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Auch wenn es viele nicht so gerne hören, aber Diskriminierung findet nach wie vor auch in unserer ach so woken Gesellschaft statt. Und zwar auf den verschiedensten Ebenen, sei es aus rassistischen Gründen, sei es aus geschlechtlichen Gründen und sei es am Arbeitsplatz, bei der Bewerbung oder auch sonst wo. Und sie kann natürlich dann verdammt wehtun. Und wir sprechen über das Thema Diskriminierung am Beispiel der Gewichtsdiskriminierung heute bei Help FM. Herzlich willkommen, sagt Oliver Geldener. Und ich freue mich, bei uns im Studio ist Nathalie Rosinke, Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und damit natürlich genau unsere Ansprechpartnerin.
Schön, bei euch zu sein.
Du bist mit der Bahn gekommen. Fühltest du dich da irgendwie einer Diskriminierung ausgesetzt? Weil die ist ja ganz vielfältig und häufig auch sehr subtil. Das können ja auch schon so Blicke sein oder so, ne?
Ja, definitiv. Heute kann ich sagen, diskriminierungsfrei zum Job gekommen, beziehungsweise zu euch. Und aber es gibt natürlich so Momente, wo sich eine Person vielleicht wegsetzt oder wo relativ klar wird, wenn eine Person durch den Gang geht und neben mir ist der einzige Sitz, der noch frei ist, dass dann so ein bisschen, ich glaube, ich stehe lieber. Und dass das nicht immer darauf beruht, so, ey, komm, ich stehe, dann haben wir es beide bequem, sondern dass da etwas ist.
Wobei man sich sowas natürlich auch reinbilden kann, ne?
Ja, aber das geht ja zurück auf die eigene Lebenserfahrung. Ja. Also es gibt ja nicht so, yay, bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich gewichtsdiskriminierungsfrei und dann kam der Tag X, sondern das ist ja dann eine lange Geschichte und irgendwann, also es ist ja ein Schutzmechanismus, Menschen lesen zu können. Und das ist etwas, was dann mit der Zeit einfach auch erlernt wird, um sich zu schützen.
Und das sind natürlich Verletzungen und daraus ja, resultiert wahrscheinlich ein besonderer Schutz, so eine Art Panzer, den man sich zulegt, oder?
Ich wünschte, ich könnte das sagen, dass das dann da ist und dann ist alles gut. Ich bin sicher, ich habe meine Kapseln oder so. Aber
ich meine gar nicht sicher, aber man entwickelt so natürlich wahrscheinlich Mechanismen. Auf alle Fälle macht es was mit den Menschen, auch gerade mit der Psyche. Und euer Anliegen ist es ja natürlich, in eurem Verein, in eurer Gesellschaft dagegen anzugehen. Also es ist ja gerade ein großes Thema, der Kampf gegen Diskriminierung. Ich hatte es ja schon gesagt, also der findet ja vielfältig statt und da sind viele Menschen betroffen aus den verschiedensten Gründen. Aber du möchtest, dass jetzt auch über das Körpergewicht geredet wird, ne?
Genau, unser politisches Ziel ist sozusagen, Gewichtsdiskriminierung entgegenzuwirken oder gemessen an dem, worüber wir gerade gesprochen haben, würde ich sagen, wir schaffen die Gewichtsdiskriminierung ab und nicht dicke Menschen.
Also Ziel ist im Grunde, dass das gar kein Thema ist, sondern jeder ist so, wie er ist. Und wir lösen uns mal von irgendeiner Norm, einer gesellschaftlichen Norm, wie der Mensch zu sein hat.
Genau, es geht darum, also Ziel ist so unser Utopia, die inklusive Gesellschaft, wo die Vielfalt, die sich ja ganz unterschiedlich zeigt, dann einfach da ist und alles, was es für die Vielfalt braucht, auch einfach da ist. Also sozusagen vom kleinen Kinderhochsitz im Restaurant bis zum Parkplatz für Menschen mit einer Behinderung bis eben zu der Tatsache, dass es im Kino einen bequemen Platz gibt für eine hochgewichtige Person, die Bock hat, einen Film zu gucken.
Das heißt also, wenn das ganz normal akzeptiert wird, bedeutet es auch für die Betreiber eines Kinos oder für Veranstalter oder wie auch immer, es muss auch investiert werden. Das, ne? Also so das, was bei Menschen mit Behinderung jetzt schon gemacht wurde, da gibt es entsprechende Plätze, Parkplätze werden freigehalten oder wie auch immer. Möchtest du, dass das also insofern akzeptiert wird, dass ihr auch immer ein Anrecht habt, vielleicht sogar einklagbar an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen? Und das hat ja auch mit Stühlen zu tun manchmal, die besonders sein müssen.
Der Witz ist, es sollte kein Anrecht brauchen. Es sollte eben einfach eine unaufgeregte Selbstverständlichkeit sein. Ja. Aber wir haben ja nun die Erfahrung gemacht, dass es in unserer Gesellschaft eben Diskriminierung gibt, unterschiedlichster Form. Und in dem Augenblick, wo sie auftritt, dass es wichtig ist, sich wehren zu können. Mhm. Aus dem einfachen Grund, wenn eine Person Diskriminierung erfährt. Also das kann ein Ausschluss sein, das kann zum Beispiel auch eine schlechtere Behandlung sein. Also ich denke jetzt mal so an das Thema Gesundheitswesen und Ähnliches. Dann sich zumindest zur Wehr setzen zu können und nicht doppelt gestraft zu sein. Mhm. Nämlich einmal durch die Diskriminierung, die die Person erfahren hat, und dann auch noch handlungsunfähig zu sein. Also nicht dagegen wirken zu können, damit es zukünftig besser wird. Also gerade haben wir ja so ein bisschen über den Freizeitbereich gesprochen mit Kino und Restaurant und Co. Aber wir sprechen natürlich auch von Bereichen, die für jede, also für jede Person von uns existenziell sind. Und Gesundheitsversorgung, dass ich wirklich eine bestmögliche Versorgung erhalte, das ist existenziell.
Und da ist ja auch ein großer Diskriminierungs- oder ein großes Diskriminierungspotenzial gegeben. Es gab ja mal die Bestrebung zu sagen, wer nicht einen bestimmten Body Mass Index hat, ne, der ist ja auch von der WHO zum Beispiel definiert, wonach ja dann die Hälfte der Deutschen sogar drüber wären, der würde bestimmte Leistungen nicht bekommen oder müsste die zuzahlen. Zum Beispiel.
Genau, das ist ein Beispiel dafür, wie praktisch ein gesellschaftlicher Ausschluss entsteht. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft dann auch zersetzt. Also wir müssen uns mal bewusst machen, wenn wir bei dicken Menschen anfangen, so zu denken, ist halt die Frage, wo hören wir auf? Mhm. Und insofern sollten wir da alle ein Interesse daran haben, dass wir nicht so denken. Sonst ist halt so die Frage, sollten nicht alle mehr zahlen, die regelmäßig in Skiurlaub fahren? Also um jetzt mal so ein schönes Klischeebeispiel zu nennen, weil bei Skiurlaub immer wieder an die komplexen Brüche gedacht wird. Oder eben, dann sind wir eben bei Dingen,
bei Drogen, nicht Raucher, Alkohol.
Genau, sind wir bei all diesen Dingen angekommen. Mhm. Und ich sag dann auch immer so, wenn dann so argumentiert wird, ja, und die bösen anderen auch, sag ich, stopp. Es geht nicht darum, sozusagen dieses Negativbeispiel, was wir gerade erörtern, auf eine andere Gruppe zu schieben, ja, im Sinne von, die sind ja viel schlimmer oder die machen das absichtlich oder was auch immer, sondern es geht darum zu verstehen, warum so zu denken ein Problem darstellt. Wir sind eine Gemeinschaft. Es geht um Solidarität. Es gibt bestimmte Dinge, die wir alle gar nicht vorausberechnen können oder was auch immer. Und ich nehme jetzt mal hohes Gewicht. Es gibt so viele Faktoren, die auf Gewicht einwirken. Und dazu stehen, also dazu gehören auch genetische Faktoren. Dazu gehören bestimmte Krankheitsbilder, die sich auf das Gewicht auswirken. Dass wir Medikamente haben, die das Gewicht verändern. Das kann übrigens nach oben wie nach unten sein. Das Interessante ist nur, wir gucken immer nur auf den nach oben Bereich und sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist irgendwas falsch oder böse gemacht worden oder was auch immer. Und nehmen gar nicht wahr, dass, nehmen wir mal ein Krankheitsbild wie Schilddrüse. Bei der Schilddrüsenüberfunktion haben wir ein sehr geringes Gewicht, also es ist nach unten aktiv. Und bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es nach oben aktiv. Das Interessante ist aber, dass wir sozusagen einen schlanken Körper oder einen sehr schlanken Körper dann nicht moralisch betrachten im Sinne von, die Person hat bestimmt irgendwas falsch gemacht und wir müssen ihr jetzt was beibringen, sondern dass da so ein bisschen so dieses, wir haben so einen Kümmerreflex, also das ist so der Unterschied an den Skalenenden, dass dann immer am anderen Skalenende gesagt wird, ja Mensch, isst doch mal. Naja. Und gerade zum Beispiel Menschen, die eine Essstörung haben, sind dann auf dem Stand, also was ich auch ausdrücklich unterstreichen möchte, oh bitte, ja, das ist ein Ratschlag, der wirklich nur ein Schlag ist. Und es geht eigentlich nur um sozusagen die Übertragungsleistung, dass wir immer mit einer Differenzierung draufschauen und Menschen wirklich abholen.
Dahinter steckt natürlich immer erstmal, es gibt so ein normatives Bild, wie der Mensch zu sein hat, und dann wird sich definiert und der auch immer mit Ausschluss, ne, oder unter Ausschluss. Das heißt also, wenn derjenige eben nicht dem entspricht, ich aber schon, dann ist der eben gut oder böse. Da sind wir bei den Wertungen. Wer legt das fest? Das machen Menschen. Die Natur macht das ja gar nicht. Und schon haben wir dann natürlich das ganze Feld bereitet für die Diskriminierung. Nimm uns doch vielleicht mal mit in das Leben von übergewichtigen Menschen. Also wo sind denn da die größten Fallstricke?
Ich würde tatsächlich dann direkt in der Jugend anfangen, weil das dann stark prägt. Wir sehen das schon im Kindergarten, wie sich praktisch Gewichtsdiskriminierung einschleicht. Das hat was damit zu tun, dass wir ja unheimlich oft über das Thema gesunde Ernährung sprechen. Und mit gesund meinen wir aber den schlanken Körper. Also das heißt, wir sind gar nicht an dem Punkt, dass wir in der Lage wären, dick als gesund zu denken. Also wir,
genau, der dicke Mensch, wir nennen ihn jetzt mal so, kann ja absolut kein gesund sein. Manchmal sogar eine viel robustere Körpergesundheit, Immunsystem haben, oder?
Ja, es geht einfach darum, praktisch anzuerkennen, dass wir Gewichtsvielfalt haben und dass Gesundheit etwas Individuelles ist. Es geht darum, den bestmöglichen gesundheitlichen Zustand zu haben im eigenen Körper. Und aber wie du schon sagtest, wir sind da so an dem Punkt, dass wir immer das Förmchen aufstellen und sagen, spring mal rein, alles was nicht passt, schneiden wir weg. Ja, um Himmels Willen, nein. Und gerade im Kindesalter ist es dann so, wenn da gesunde Ernährung reinkommt, die Unterlagen, die es dafür gibt, sind in der Regel relativ problemlos, also was Gewichtsdiskriminierung betrifft. Das sind so kleine Quiz zum Ausfüllen im Sinne von, welche Gemüsesorten gibt es? Und wenn dann alles ausgefüllt ist, kommt in der waagerechten Spalte Mangold raus oder sonst was. Im Sinne von, das kannte ich ja noch gar nicht, wie schmeckt denn das und so. Da sitzt nicht das Problem, aber das trifft dann eben, also es verlässt ja den Kindergarten dann auch und es trifft innerhalb des sozialen Umfeldes der Kinder unter Umständen auf Menschen, also wir sind alle in einer gewissen Diätkultur geboren. Ja, uns wurde mitgegeben so, hey, du hast den alles ist machbar Körper, mach was draus. Wir haben die richtige Diät, die richtige Pilbe, das richtige Pulver und wenn es alles nicht klappt, wir können ja noch das Messer ansetzen, jetzt mal böse gesagt so. Genau. Und das heißt, wenn sowas wie, ich mache eigentlich Ernährungsbildung im Sinne von, was gibt's an Gemüse, wann wächst das, wo wächst das und ähnliches, dass das dann eben schnell in einem anderen Umfeld gelesen werden kann als, es gibt gute Lebensmittel und es gibt böse Lebensmittel und ich glaube, von denen hast du am meisten gegessen. Also das heißt, wir sind in so Mechanismen von Moral und Verurteilung.
Ernährung ist hochmoralisch, vielleicht sogar religiös mittlerweile.
Und die Sache ist aber einfach, wenn ich einer Person aufgrund einer Körperform zuschreibe, dass sie moralisch schlecht ist. Also das mag etwas sein, was jetzt für uns schon so von dem, wie ich es ausspreche, so komplex und also klingt, aber das ist natürlich auch ein Gefühl, was sich im Raum verbreitet. Das heißt, auch Kinder merken ganz schnell, das dicke Kind ist irgendwie anders. Also ich habe ja jetzt gelernt, wenn ich das esse, werde ich schlank, wenn ich das esse, werde ich dick. Und mir wird auch immer gesagt, iss nicht so viel Süßes, sonst wirst du dick. Also das heißt, wir geben schon im Kindesalter rein, der dicke Körper ist eine Gefahr.
Ja, und er ist negativ.
Also er ist unerwünscht.
Das, was man nicht sein möchte. Ne?
Genau.
Und jetzt kommt der dicke Mensch an und dann ist er ja genau das.
Genau. Und deswegen ändert sich praktisch so die Weltwahrnehmung von dicken Kindern relativ früh. Also sie verstehen, sie sind nicht mehr einfach nur geliebt. Mhm. Das sollte ja, also eine unbeschwerte Kindheit bedeutet, ein Kind ist sich der Liebe der Eltern, des eigenen Umfelds und so weiter, gewiss. Aber in dem Augenblick, wo ich als Kind ein Problem werde, also zum Problem erklärt werde, dann habe ich natürlich auch ständig Angst, diese Liebe zu verlieren. Denn wer liebt denn Probleme?
Genau, und damit hat man dann keine gesunde Entwicklung des Selbstbewusstseins zum Beispiel. Ne?
Genau, Selbstwertgefühl gehört mit in dieses Set und dann eben auch Zweifel im Sinne von, was kann ich werden? Weil viel dann auch kommuniziert wird, ja, aber mit dem Körper, also wenn du ein Tänzer werden willst, so, dann mit dem Körper geht das nicht. Also da kommt ganz viel rein, wo plötzlich gesagt wird, das hast du verloren. Das ist nicht mehr Teil dessen, was sein kann. Das ändert insofern diese Perspektive, dass sich plötzlich auch die Berufswünsche der Kinder ändern. Also erstens, dick sein bedeutet für ein Kind, ich bin hoch sichtbar. Bauch haben bedeutet halt nicht so, ich kann da rausschlüpfen, tu den auf den Stuhl und bin dann mal kurz insofern unsichtbar, dass ich im Schlanksein mit drin bin.
Man ist immer
du bist immer übersichtbar. Ja. Das heißt, vielfach so im Dialog mit Kindern stellt man dann fest, also wenn die eine Superkraft irgendwie angeboten bekommen wäre, dann wäre das teilweise so, oh Gott, ich möchte mich unsichtbar machen können. Ich möchte einfach nicht ständig mit den Blicken verfolgt werden auf meinem Bauch. Das können die vielleicht noch nicht so präzise in die Richtung formulieren. Aber sie können dieses Gefühl umsetzen eben in den Wunsch der Unsichtbarkeit.
Das ist ja dann genau der Teil der Diskriminierung permanent, ne? Die ja dann permanent ausgesetzt sind.
Genau. Also das heißt, das drückt sich dann später auch im Beziehungsgeflecht aus. Also wenn der Moment kommt, ich sag jetzt mal so Pubertät, die Sehnsucht nach Partnerschaftlichkeit, was auch immer, dass dann halt ein völliger Unglaube da ist, ich könnte gemeint sein. Ich sag mal, ich nehme jetzt mal das Buch Eva Balösius, die hat wirklich Interviews gemacht mit Kindern und Jugendlichen, zu denen ich so einen Abstand hatte, als ich das Buch in die Hand genommen habe, von 20 bis 25 Jahren. Und ich habe mir so gedacht, Scheibenkleister, ich lese meine eigene Geschichte. Mhm. Denn da war praktisch ein Mädchen mit bei, das so schilderte, dass ein Junge so auf sie zukam und irgendwie klar war, so, ey, ich möchte mit dir mehr zu tun haben. Die hat ihn halt wirklich weggeschickt in völliger Ungläubigkeit und in der Angst, dass das halt eine Manipulation ist.
Um sie zu schützen vor einer potenziellen Verletzung dann.
Genau,
ne?
Im Sinne von, die Person sagt das vielleicht nur, um mir dann nachher weh zu tun und zu sagen, also hast du das wirklich geglaubt? Also jetzt mal überspitzt gesagt.
Genau, also das heißt, das Misstrauen ist extrem groß und das Vertrauen nicht da und daraus kann natürlich nichts passieren. Auch Sexualität ist sicherlich ein Thema und sind alles so Bereiche des Lebens, wo natürlich Benachteiligung drohen können und auch Diskriminierung. Ne?
Das Lustige ist, Sexualität ist da Thema ein Leben lang. Insofern, dass wir, also dass es vielfach so als Tabu gilt, eine dicke Person zu lieben oder sie eben zu begehren, was ja noch der nächste Schritt ist. Weil dann immer so gefragt wird, so, ja, hast du nichts Besseres abgekriegt? Hast du irgendwie ein Problem mit deinem Selbstbewusstsein oder so? Ich meine, du siehst doch total toll aus und so weiter. Das heißt, hochgewichtige Menschen werden in dem Bereich so zum Trostpreis erklärt und müssen, also die Beziehung zu einer hochgewichtigen Person, die muss erklärt werden. Ja, das kann nicht einfach so passiert sein. Also da muss irgendwas sein, damit das passieren konnte. Also dieser Unfall, ja. Sehen wir übrigens auch total krass im Kino, wenn solche Beziehungen dort dargestellt werden. Vielfach wird das dann so erklärt mit, weiß ich, die eine Person ist verwunschen und sieht die dicke Person in dünn. Also, oder die eine Person kann, also so, es muss ein ganz heilig guter Charakter sein, also, damit diese Person begehrt werden darf. Also, und wir vom Verein sagen halt, dicke Menschen dürfen sein.
Die sollen so sein, wie sie sind. Und du hast ja auch schon angesprochen, es hat verschiedene Faktoren. Auch der genetische Faktor spielt da mit rein. Der menschliche Körper ist nicht gleich. Nicht alle Menschen sehen gleich aus. Nicht alle haben dieselben Talente, dieselben Fähigkeiten. Das muss man einfach mal anerkennen. Und insofern ist es ja die bunte Vielfalt. Jetzt wäre das Klischee, wie geht ihr damit um, dass dann viele natürlich sagen, die sind ja selber schuld. Die essen ja auch viel zu viel Zucker und was weiß ich. Und wenn sie sich mal ein bisschen zusammenreißen würden, wäre das ja nicht. Und daraus resultiert ja auch, wir wollen für die nicht mitzahlen, meinetwegen bei der Krankenkasse oder wie auch immer, weil die sind ja selber schuld.
Diese Schuld kommt meist rein innerhalb der Diskussion, dass immer der Satz fällt, ich bin ja gegen Gewichtsdiskriminierung, aber, und dann kommt in der Regel vor allem das Gesundheitsthema. Und da kommt die Schuld dann eben über Ernährung, Bewegung, Verhalten und so weiter und so fort.
Das ist der Faulheit auch, ne? Die würden ja eben keinen Sport machen, weil sie keine Lust haben. Genau. Ich habe auch keine Lust, aber ich jogge trotzdem und so, ne?
Das steckt da alles drin. Ja. Und ich gehe dann immer rein und sage, hold your horses, also stopp. Im Sinne von, ich komme aus der Antidiskriminierungsarbeit. Gibt es irgendetwas im Gesundheitsbereich oder in dem Verhalten, was du nennst oder was auch immer, was es rechtfertigt, eine Person zu diskriminieren? Denn dann sind wir an einer ganz bestimmten Frage, nämlich an, also einem ganz bestimmten Bereich, im Bereich der Menschenrechte. Oder ich sage auch mal Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nichts von nur bis zum BMI 25.
Genau.
Sondern bedingungslos. Und in den Menschenrechten, wo es um die Freiheit von Diskriminierung geht, geht es auch darum, bedingungslos. In dem Augenblick, wo wir anfangen, da immer eine Bedingung ranzuknüpfen, ich kenne das so aus dem Hass im Netz, ist ja mal ein schönes Beispiel dafür, im Sinne von, ey, du hast meinen Respekt dir noch nicht erarbeitet. Mhm. Wo ich dann halt sage, auf Basis der Menschenwürde habe ich einen Mindestrespekt, der mir zusteht. Den muss ich mir nicht erarbeiten. Das ist einfach Teil der Menschlichkeit und des menschlichen Umgangs miteinander. Und wenn du bis dahin mir nicht entgegenkommst, dann bist du dabei, dich eigentlich aus dem System zu lösen. Oh. Nicht ich. Das sind harte Kämpfe, weil wenn Schuld ins System kommt und verurteilt wird, das bedeutet immer, ich habe die Person vom Status sozusagen herabgesetzt und damit gibt es immer so einen Impuls, dann bestimmte Rechte auch zu entziehen, bestimmte vermeintliche Privilegien in unserer Gesellschaft, die aber eben nicht Privilegien sind. Ein menschenwürdiger Umgang ist kein Privileg. Das ist das absolute Minimum.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ein großes Anliegen ist ja auch, dass Körpergewicht als Diskriminierungsmerkmal anerkannt wird. Wie ist da der Stand?
Gemischt. Also die Sache ist, in Berlin, als das Landesantidiskriminierungsgesetz von Berlin auf den Weg gebracht wurde, waren wir verdammt dicht dran. Also es gab Beschlüsse von der SPD und den Grünen, dass das Merkmal rein soll. Bei der SPD war es auf den Landesparteitag durchgegangen, bei den Grünen bei der Landeskonferenz der Frauen und damit auch Parteilinie. Es ist aber trotzdem leider nicht im Gesetz gelandet. Also wir schauen...
Das Antidiskriminierungsgesetz, ne?
Landesantidiskriminierungsgesetz von Berlin.
Rein. Genau.
Das ist jetzt auf Landesebene. Die Sache ist, wir haben ja die Situation...
Auf Bundesebene dann, ne?
Wir wollen beides.
Ja.
Denn die Sache ist, die Gesetze jeweils in der eigenen Ebene sind ja für unterschiedliche Sachen zuständig.
Ja, genau.
Ich sag mal, Landesantidiskriminierungsgesetz, da fällt so rein Verwaltung, Bildung, Polizei etc., das Kultur, da sind wir auf Landesebene. Und auf Bundesebene sind wir zum Beispiel im Bereich Arbeit. Und da ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, zuständig, wo wir halt auch sagen, die Diskriminierungskategorien, die schon drinstehen, das funktioniert nicht. Darüber kriegen wir keinen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung konstruiert. Aber Gewichtsdiskriminierung ist gleichzeitig so verbreitet in unserer Gesellschaft. Also es kommen regelmäßig Studien rein, die das wieder zeigen, dass wir einfach ein Instrument brauchen.
Aber was würde das jetzt verändern? Ich meine, die Arbeit macht er ja jetzt schon, dass er gegen diese Diskriminierung angeht. Ihr macht Veranstaltungen und dergleichen mehr. Politischen Aktivismus kann man das nennen. Kannst du uns nachher auch noch schildern, was ihr macht? Was würde das jetzt ändern für die Person, für die Betroffene?
Also es fängt schon mal damit an, dass wir es machen. Das ist zwar gut und schön, aber wir sind zu wenig. Wir reden ja von einem Problem, das so weit verbreitet und in der Gesellschaft verankert ist, dass man dem strukturell entgegenwirken muss. Und da macht ein Verein noch keinen Frühling, um jetzt mal bei der aktuellen schönen Wetterlage zu bleiben. So ein Gesetz, wenn ich das sage, dann sagen die mal Leute, ja, aber Papier ist geduldig und da guckt doch also von der Bevölkerung jetzt niemand rein. Es verändert etwas. Also es gibt erstmal ein Signal rein, dass es politisch als Diskriminierungsform anerkannt ist, dass es adressiert wird. Also das verpflichtet ja, also dieses Gesetz in ganz vielen anderen Strukturen. Mein Beispiel, die 6 Diskriminierungskategorien, die bisher in diesem Gesetz stehen, finden wir genauso, wenn wir über das Thema Vielfalt sprechen. Also einfach mal Vielfalt eingeben in der Suchmaschine, auf Bilder-Button drücken und dann gucken, was wird eigentlich unter Vielfalt verstanden. Und es gibt vieles, was dort selbstverständlich zu sehen ist. Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, eure Vielfalt ist aber nur dünn. Ihr habt da was vergessen.
Ist das in der Tat so, ja?
Ja, also bei den Bildern ist es in der Tat so, dass Dicksein dann meist vergessen wird. Das heißt, das kommuniziert tatsächlich an ganz vielen Stellen mit rein. Denn angenommen, ich sag jetzt mal, ein Unternehmen sagt, oh, wir müssen jetzt mal was tun. Alle reden von Diversity und so weiter. Und dass das auch, wie soll ich sagen, gut ist fürs Arbeitsklima. Dass es gut ist im Sinne von, wie es hier bei uns läuft, mehr Perspektiven und so. Wir wollen das jetzt so. Und wenn die dann losstapfen, dann finden die natürlich eben Gewicht da nicht mit drin. Und das heißt, auch da fällt es runter. Also es hat da ganz viele Effekte. Und Gesetz bedeutet immer auch, es gibt Maßnahmen.
Es hat juristische Konsequenzen. Kann die betroffene Person den Arbeitgeber oder wo auch immer die Diskriminierung herkam, verklagen?
So, an der Stelle sei kurz gesagt, ich bin keine Juristin, das heißt, ich kann ein bisschen allgemeineren Einblick geben. Gehen wir deswegen mal in das Thema Bewerbung. Wir wissen ja zum Beispiel, dass im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Lebensalter mit drin steht als Diskriminierungskategorie. Heute wäre es also nicht mehr möglich, eine Stellenanzeige zu schalten. Wir sind ein junges Team und wir wollen, dass das so bleibt. Wenn das auf dich zutrifft, dann komm doch mal vorbei. Sondern dann wäre klar, das ist Altersdiskriminierung. Eine Person höheren Lebensalters hat hier gar nicht die Chance bekommen, sich mit den eigenen Qualifikationen auch nur vorzustellen. Und das ist natürlich übertragbar auf hohes Gewicht. Also wir haben ja vielfach, hohes Gewicht gilt als nicht repräsentabel. Im Sinne von, sie vertreten uns ja nach außen. Also wir hätten hinten im Callcenter, wo sie niemand sieht, sie haben ja eine tolle Stimme, so schön voluminös und von unten gestützt, ne? Da hätten wir ein Plätzchen für sie, aber vorne am Tresen haben wir uns das dann doch anders vorgestellt. Das heißt, sowas ist ja da.
Ja, ja, klar.
Und mit dem Gesetz kann man dem halt entgegenwirken. Es geht ja, dieses Gesetz kann ja eigentlich nur die erste Hürde angreifen, nämlich zumindest zum Bewerbungsgespräch geladen zu werden.
Da gibt es immer noch Möglichkeiten zu sagen, ne? Wir nehmen den anderen Bewerber.
Ja, erstens das. Und ich muss natürlich der Fairness halber sagen, solange wir alle Bewerbungsfotos auf die Bewerbungsunterlagen tun, ist das, was ich sage, natürlich nur ausgesprochen begrenzt gültig. Weil tatsächlich anhand des Fotos dann eben die Bewerbung verschwindet auf dem Stapel von laden wir gar nicht erst ein. Das heißt, auch beim Thema anonymisierte Bewerbungsverfahren haben wir echt noch Hausaufgaben.
Ja, und da gibt es immer Grauzonen, auch was die Altersdiskriminierung angeht. Wenn jemand ein junges Team haben will, dann nimmt er trotzdem den jungen Bewerber, ja, und wird eine Begründung finden, warum der Ältere abgelehnt wird, nicht? Und das ist dann wahrscheinlich auch nicht justiziabel. Aber also es würde sich natürlich die Stellung deutlich verändern und das wäre auch mehr im gesellschaftlichen Diskurs sicherlich. Und es würde eure Arbeit erleichtern, wenn ihr in dem Gesetz stattfindet, ne?
Definitiv, denn ich sag mal, an so ein Gesetz sind ja auch Fördermittel geknüpft, weil gesagt wird, okay, wir haben anerkannt, es gibt diese Diskriminierungsform, dann müssen wir auch eine Struktur aufbauen, um ihr entgegenzuwirken.
Das wäre anerkannt ist, glaube ich, das richtige Wort. Es ist eine Form der gesellschaftlichen Anerkennung, ne?
Ja.
Jetzt würden ja viele sagen, aber Mensch, so gut war die Zeit für euch doch noch nie. Wir reden doch jetzt alle von Wokeness und Awareness und wir sind alle so wahnsinnig vielfältig. Es ist ja jetzt, kann man ja sagen, fast so ein Staatsräson geworden, also zumindest hier bei uns in Deutschland von außen betrachtet. Ich weiß, du wirst es anders sehen. Und jetzt hat doch jeder irgendwie so seine, jede Minderheit wird hofiert. Da müsstet ihr doch jetzt ein richtig, also es müsste so einfach sein, jetzt für dich zu arbeiten.
Ich sag mal so, die Tatsache, dass wir über etwas reden, heißt ja noch lange nicht, dass wir es verinnerlicht haben. Und wenn man sieht, so innerhalb dessen wir reden darüber, ist ja auch spannend, wie viel Gegenwind da kommt. So nach dem Motto, du wirst es doch wohl nicht wagen zu sagen, du müsstest einen eigenen Stuhl im Flugzeug kriegen oder so. Sitz in diesem Fall.
Das wären ja zum Beispiel so Konsequenzen, ne?
Das. Genau, dass wir es machen. Der Witz ist ja, wir haben diese, also wir haben ja eigentlich Sitze mit anderen Breiten im Flugzeug. Es nennt sich nur erste Klasse. Das heißt, wir akzeptieren an bestimmten Stellen Unterschiedlichkeiten, wo ich sagen würde, lasst uns doch mal kurz noch mal bei den Krankenkassen darüber verhandeln, ob wir ein Zweiklassensystem wirklich brauchen und das im Kopf mal übertragen, auch auf andere Bereiche. Also ich persönlich würde ja sagen, wir haben alle die erste Klasse verdient und ich weiß gar nicht, warum wir da debattieren. Also
altmodisch.
Das ja, also noch, ja. Ich kenne auch keine schlanke Person, die mir jemals gesagt hätte, du, die Sitze im Flugzeug, oh, es ist so breit, so geil, so viel Platz und mein Tanzsaal, ja, also, denn die Sitze sind ja mit den Jahren, und dazu gibt's tatsächlich Zahlen, immer schmaler geworden.
Ja, ja klar. Ja.
Und ich würde gerne mal sehen, dass wir alle gemeinschaftlich für mehr Luxus kämpfen, ja, oder in unserem Fall, also im Fall von hochgewichtigen Menschen, für das, was einfach notwendig ist, als dass wir dieses Spielchen mit uns machen lassen. Also dieses alle gegen alle im Bereich derer, die jetzt eben nicht die Kohle haben und sagen, ich baue mir mein Flugzeug einfach selber.
Aber wie ist es? Also ist es momentan etwas einfacher, auch in deiner Arbeit gerade, als noch vor 10, 20 Jahren?
Einfacher würde ich deshalb nicht sagen, weil unsere Arbeit ja hauptsächlich im politischen Bereich stattfindet. Das heißt, wir sind wirklich im Bundestag unterwegs oder im Landtag. Wir sind bei den Anhörungen etc. Und wie einfach etwas ist, hat ja auch was damit zu tun, wie viel Redezeit habe ich? Wie viel Kontakt habe ich, um Menschen zu überzeugen und sensibilisieren zu können?
Und wie erfährst du das? Gibt es eine größere Sensibilität für deine Themen oder noch nicht?
Es steigt. Also das sehen wir dadurch, dass politische Anträge entsprechend eingebracht werden, die unsere Förderung unterstützen. Förderung auch in gewisser Weise indirekt. Ich meine natürlich Forderungen. Wie weit die kommen? Also ob die versanden oder ob die es dann eben auch auf einen Bundesparteitag schaffen. Bei der SPD haben wir jetzt im letzten Jahr November die Situation gehabt, es gab einen Antrag, einen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG verankern. Und der Antrag ist auf dem Bundesparteitag durchgegangen. Das heißt, wir reden davon, dass theoretisch die SPD jetzt die parteipolitische Linie hat, wenn dieses Gesetz angefasst wird und verbessert wird, was als Vorhaben auch im Koalitionsvertrag steht, dass die SPD sich dafür stark macht, dass Gewicht aufgenommen wird. Die Sache ist halt nur, ein Antrag braucht immer Menschen, die ihn weitertragen. Das heißt, im Grunde müsste ich mich jetzt regelmäßig mit Abgeordneten treffen, wo ich weiß, hey, wenn da was passiert, dann sitzen die mit am Verhandlungstisch und die müssen es auf dem Schirm haben. Es ist gar nicht immer zwingend, dass etwas auf dem Verhandlungstisch stirbt, weil es rausverhandelt wird. Es gibt genauso Dinge, die gar nicht erst auf den Verhandlungstisch kommen, weil sie eben nicht genug schon auf dem inneren Radar sind.
Im Grunde seid ihr auch ein Lobbyverein, kann man sagen. Und dein Job als Vorsitzende ist ja auch Lobbyarbeit irgendwo. Ja?
Also oh mein Gott, er hat das böse Wort gesagt.
Ja, er hat es gesagt und zwar ganz bewusst.
Weil ja, natürlich.
Darauf läuft es hinaus.
Klar, wir sind eine politische Interessenvertretung und es ist Teil unserer Arbeit.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wie ist es jetzt eigentlich mit Ricarda Lang? Also die geht ja ganz offen, das ist ja die Vorsitzende, Co-Vorsitzende der Regierungspartei auf Bundesebene der Grünen und die geht ja ganz offen damit um. Also es ist ja war auch sogar in ihrem Fall eher ein Karrierebooster, muss man sagen, weil sie auf dem Ticket, sie war ja völlig unbekannt, sehr jung noch, dann bis ganz nach oben an die Grünspitze gekommen ist. Ist das eine Verbündete für euch?
Wir sind auch im Kontakt zu dem Thema schon gewesen, weil sie natürlich allein schon auf ihrer Position, also durch ihre Position für uns interessant ist. Das Interessante ist aber auch, dass wir Kontakt teilweise haben, ohne es zu wissen. Also wenn Zeitungsartikel entstehen zum Thema Hass im Netz gegenüber hochgewichtigen Menschen, da waren wir beide schon im gleichen Artikel, ohne es zu wissen. Also es gibt einfach auch eine Schnittmenge darüber, wie sie behandelt wird.
Sie erfährt ja auch Diskriminierung, genau, die sogar öffentlich ist.
Ja.
Das ganze Netz dann ablacht, ja, was ja extrem verletzend ist.
Das Spannende ist, und glücklicherweise wird das auch wahrgenommen, dass die Menschen merken, sie erhält ja ausgesprochen wenig Kritik, die mal formuliert, welche Position von ihr nicht geteilt wird, also was kritisiert wird, sondern die Kritik geht ja immer auf den Körper als, ja, Abwertung. So. Und das heißt, an diesem Beispiel ist das halt eben auch gut sichtbar. Wir sprechen von einer Person, die hochgewichtig ist und hochsichtbar.
Mhm. Ja.
Und die extrem viel politische Meinung hat, das ist ja ihr Job. Also, und das ist ja auch nicht nur Meinung, dahinter stehen ja bestimmte politische Ziele, die alle adressiert werden könnten mit Kritik, aber nein. Es wird immer gegangen auf ihren Körper, also wirklich sehr überwiegend. Und daran zeigt sich das. Also das ist auch so, was Diskriminierungskategorien so ein bisschen vereint. Also es ist ein Mechanismus. Angenommen, sie wäre jetzt eine schlanke Frau in der Politik, dann würde ihr Frausein wahrscheinlich ziemlich stark angegangen werden. Also dann hätte sie sehr viel misogyne Kommentare.
So wie Annalena Baerbock, dann, wenn heute genau. die Friseurrechnungen aufgerechnet werden und so.
Ja, und das ist zum Beispiel eben ein Grund, warum wir auch sagen, wir arbeiten nicht ausschließlich auf Gewichtsdiskriminierung, sondern wir verstehen Gewichtsdiskriminierung nicht isoliert. Erstens, eine Person ist niemals nur dick. Wir sind ja keine, wie soll ich sagen, ätherischen Seelchen, die umher schwirren und mein Rauch ist halt dick oder so, sondern als Mensch haben wir ja noch weitere Merkmale. Und das heißt, es gibt immer so eine Verknüpfung mit anderen, auf die wir dann schauen. Also die sozusagen intersektionale Situation einer Person. Hey, wie hat das eigentlich dein Leben geändert, dass du nicht, in Anführungszeichen, nur Frau bist, sondern eben eine hochgewichtige Frau? Wie würde es dein Leben ändern, wenn jetzt klar wäre, du hast eine Migrationsgeschichte oder es wird zumindest angenommen, dass du eine hättest. Also Diskriminierung basiert ja nicht immer auf Fakten etc. Und das heißt, wir gucken ganz gezielt eben auch immer auf diese Mechanismen, um diese Gemeinsamkeiten zu finden und klar zu sagen, Antidiskriminierungspolitik, wenn wir da immer nur so punktuell auf einzelne Gruppen schauen, dann wird das politisch so zerfasert, dass es gern auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung geschoben wird.
Genau, also so. Es wird wirkungsvoller, wenn ihr euch vernetzt, was ihr sicherlich auch tut.
Genau, wir sind zum Beispiel im Bündnis AGG Reform jetzt, was genau adressiert, hey, im Koalitionsvertrag steht, ihr wollt dieses Gesetz groß überarbeiten. Also nicht nur, wir wollen zwei Sachen reintun, so ein bisschen Salzkörnchen drüber streuen für mehr Geschmack, sondern dass es wirklich ein wirksamer Diskriminierungsschutz wird für alle von Diskriminierung Betroffenen.
So. Genau. Das ist so dein Ziel, deine Vision.
Genau, da ist mein Ziel, dass in dem Moment, wo das passiert, wo ich erstmal hoffe, dass es überhaupt passiert, wir sind ja schon relativ weit hinten in der Legislatur, Gewicht dann mit reinkommt.
So viel Zeit ist nicht mehr, in der Tat. Wir haben ja dann nächstes Jahr die Bundestagswahlen dann schon wieder. Die neuen. Ihr seid viel aktiv. Es gibt auch in Potsdam eine Veranstaltung. Wir haben ja jetzt den Frauentag. Also der März ist wahrscheinlich auch ein Monat, wo natürlich sehr viel PR von dir verlangt wird oder wo auch gerade möglicherweise die Medien etwas offener sind für diese Themen. Dann haben wir am 11. März hier in Potsdam eine Veranstaltung. Worum wird es da gehen?
Also wir werden Gewichtsdiskriminierung relativ breit gefächert beleuchten und es geht natürlich auch dann um die Verknüpfung insbesondere mit dem Thema Geschlecht und in diesem Fall Frau sein. Und da lohnt es sich auch hinzugucken, denn wir haben zum Beispiel eine Lohnlücke, die insbesondere hochgewichtige Frauen betrifft.
Mhm.
Also ein Weight Pay Gap, genau, okay. Im Sinne von, dass da eine hochgewichtige Frau weniger verdient als die dünne Kollegin, während wir sozusagen beim Dünnsein eher so einen Bonuseffekt haben, dass das ein Stückchen mehr Gehalt bedeuten kann, der nochmal dazu kommt, wenn das nochmal dazu kommt, wenn eine Kollegin besonders schlank ist. Und das hat natürlich alles mit Leistung nicht zu tun, sondern wir sind da so ein bisschen angekommen beim Schönheitsideal. Das ist an folgendem Faktor zu merken, dass es bei den Männern nämlich so ist, dass sich diese Lohnlücke wenig zeigt beim Thema hohen Gewicht. Dort zeigt sie sich das im Sinne von Körpergröße. Das heißt, Männer, die größer sind, sind besser bezahlt. Männer, die kleiner sind, sind schlechter bezahlt. Und das enttarnt nämlich so schön diese Aussage, dass, ja, nee, du kannst ja auch viel weniger leisten. Ich meine, wie oft kommst du denn auf eine Leiter? Mhm. Lass mich kurz überlegen, wie oft ich als Webdesignerin in meinem Leben dringend auf eine Leiter musste für meinen Job. Nein. Deswegen nehme ich diese Beispiele gern, weil das so ein bisschen zeigt, was wir immer so in den Mix geben um die Diskussion um hochgewichtige Menschen und dass da halt ganz viel drinsteckt, Vorurteile.
Was nochmal ein ganz großes Thema wäre, das werden wir jetzt aber nicht anschneiden, das ist, wenn dann eine Sonder- oder eine Extrasendung, wie das geschlechtermäßig aufgeteilt ist mit der Diskriminierung. Und ich vermute mal, der übergewichtige, dicke Mann gilt dann im Zweifel als stattlich und kräftig und kann die Familie ernähren und hat vielleicht auch noch Geld, so wird das ja manchmal auch übersetzt. Ja? Und die Frau ist einer stärkeren Diskriminierung unter ausgesetzt. Kann man das so sagen, dass es da Unterschiede gibt bei den Geschlechteridentitäten?
Dass es Unterschiede gibt, kann man definitiv so sagen, aber das Thema Stattlichkeit wenn wir mal so gucken, ich glaube, ich habe es selbst mal auf einem Plakat gelesen, sei kein Lauch zum Thema Männlichkeit, wobei eben gemeint war, ein Mann solle Muskeln haben, dass das etwas ist, was
Werbung fürs Fitnessstudio nehme
ich genau an, bei dieser Geschlechtsidentität erwartet wird. Und das heißt, wir haben auch dort inzwischen einen Druck zum Thema Schönheit mit Muskeln und wo dicken Männern im Studio dann gern gesagt wird, oh super, Sie haben ja das Ausgangsmaterial da, wir machen nur was anderes draus.
Achso, also da würdest du sagen, ist es gar nicht so weit auseinander.
Es gibt schon signifikante Unterschiede, wie stark, also wir hatten vorhin Ricarda Lang als Beispiel, eine ähnlich starke Welle zum Thema hohes Gewicht. Bei Männern wird man, schwierig zu sagen, wie die Entwicklung da inzwischen verlaufen ist. Also wir haben uns einfach von der Zeit, wenn solche Diskussionen aufkommen mit Stattlichkeit, dann sind wir aus meiner Sicht so ein bisschen in der Zeit Franz Josef Strauß, Helmut Kohl und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, die beiden waren übergewichtig, absolut erkennbar. Und soweit ich weiß, wurden die eher politisch attackiert, aber nicht auf ihr Körpergewicht, oder?
Okay, Vorsicht. Nehmen wir mal Helmut Kohl. Ich glaube, nichts ist so bekannt wie die Karikaturen von ihm als Birne.
Ja gut, das war der
Das Kopf. Hat ihn sein Leben lang verfolgt.
Die Gesichtsform, ja, aber nicht unbedingt vielleicht der Bauch.
Ja, oder? Die Stattlichkeit des Bauchs kam natürlich immer mit dazu, weil das ja dann als Charakteristikum überzeichnet wird und ähnliches, aber auch bei einer Überzeichnung ist immer die Frage, mache ich die noch mit dem Augenzwinkern oder lasse ich eine Person, wie soll ich sagen, schäbig ist nicht das Wort, das braucht eigentlich ein noch schärferes Wort. Innerhalb von Comics, die über, wo dicke Menschen gezeichnet werden und die dann zum Beispiel, also was ich heute noch im Kopf habe, wo auch ganz viel Rassismus mit drinsteckt, also in den Bildern dann oft Tourismus und Afrika. Und dazu gibt es dann entsprechende Zeichnungen von dicken Menschen, die bewusst als abstoßend dargestellt werden und so weiter. Und an diesen Zeichnungen, wie gesagt, gibt es in ganz viele Richtungen etwas zu kritisieren. Da ist dann auch immer ganz viel Rassismus noch hinten mit im Bild, ich sag mal, mit Bananen und so weiter und so fort, gern illustriert und ähnliches. Das sind halt Bilder, wo ich sage, die begegnen uns viel, weil der dicke Körper gelesen wird als der Vorherkörper. Also so aus dem Diätbereich. Und wenn ich etwas als Vorherbild darstellen will, dann habe ich natürlich nicht eine hochgewichtige Person, die genussvoll am Strand ins Wasser läuft, die ein Bikini trägt und sich denkt, Welt leckt mich am allerwertesten. Sondern dann habe ich halt meist in diesen Vorherbildern eine dicke Person, die die Schultern hängen lässt, die ein bisschen in sich gekehrt ist, irgendwo zwischen schuldig und traurig und so weiter und so fort. Oder im Film dann auch vielfach, dass ganz gezielt Kleidung genommen wird, die nicht passt. Also Knöpfe, die spannen oder dass inszeniert wird, dass die Person besonders stark schwitzen würde. Also es gibt Filme, wo ich echt so denke, man kann doch wirklich nicht den gleichen Gag dreimal bringen, aber wo wirklich dicke Menschen dann regelmäßig in irgendwas stecken bleiben. Auf der Flucht, ob nun in irgendwelchen Heizungsschächten und danach nochmal, keine Ahnung, in irgendein Kleinstauto und dann nochmal irgendwo. Ich frage mich dann manchmal, wann die Menschen bestimmter Witze auch mal müde werden. Aber das ist einer der Witze, der immer kommt und ja.
Thema dick und doof. Ich glaube, da lachen die Kinder wahrscheinlich immer noch, wenn man ihnen selbst immer noch diese uralten Schinken zeigt. Da ist noch viel zu tun für euch und für dich.
Definitiv.
Mit deinem Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Nathalie, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin und dass du weiter durchhältst und es vielleicht auch schaffst, das auf die Agenda zu heben. Und vielleicht kommt es dann ja auch sogar ins Antidiskriminierungsgesetz. Zum Schluss noch gefragt, du bist ja wirklich sehr selbstbewusst. Das merkt man dir an. Du gehst offen damit um. Du sagst ja wohl, ich bin eine übergewichtige Person. Ich bin dick, aber ich bin trotzdem glücklich. Ich habe mein Leben im Griff und erfreue mich sogar daran, wenn es anderen nicht so geht. Kannst du denen irgendeinen kleinen Tipp mitgeben, wie sie das Leben besser meistern könnten?
Ich sag mal so, das Werkzeug ist natürlich immer individuell. Was tut mir gut, um irgendwo hinzukommen? Aber innerhalb so der Fragen, die ich gestellt habe, also wenn ich auf dicke Menschen getroffen bin, Vielen hat sowas aus dem Kunstbereich geholfen. Die haben angefangen, Theater zu spielen oder in den Chor zu gehen, wo dann ihr Volumen plötzlich nicht negativ belegt war und ähnliches. Da liegt tatsächlich etwas, aber für jede Person empfehle ich da einfach zu gucken, erstmal, was tut mir gut? Wie kann ich das verstärken?
Und was tut dir gut? Was tust du?
Bei mir ist es wirklich die Kunst geblieben. Ich mache heute noch gern politische Aktionskunst und ich liebe es, als pinker Plüsch-Bundesadler unterwegs zu sein, denn der Bundesadler hat den Spitznamen Fette Henne und damit ist er unser Solidaritätstier.
Wunderbar. Und wenn wir also die Fette Henne mal in Pink sehen, dann kann es sein, dass Nathalie drinsteckt.
Definitiv.
Vielen Dank, Nathalie Rosinke, für den Besuch bei uns im HelpFM-Studio. Und das war also unsere Sendung. Diesmal haben wir uns mit dem großen Thema der Gewichtsdiskriminierung, die ganz subtil und überall und ständig leider immer noch stattfindet, auseinandergesetzt. Und vielleicht habt ihr beim Hören jetzt auch mal die Idee, vielleicht achten wir mal drauf, denn vieles passiert ja auch unbewusst. Es ist nicht immer alles böse gemeint, aber manchmal kommt es halt sehr verletzend an und ich denke, da können wir alle schon etwas tun gegen diese Form der Diskriminierung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bye-bye, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.